vor Augen von Josef. Und ich bin so froh, Sabine, du hast die Konzeption geschrieben von der Predigtreihe. Und je länger ich damit umging, was ich predigen sollte heute Morgen, also wie du dir das ausgedacht hast, wie die Predigtreihe aufgebaut ist, desto dankbarer wurde ich und freue mich so. Sowohl auf das, was auf euch zukommt, als auch über das, was ich euch nahe bringen darf. Es geht ja darum, was können wir von Josef lernen? Und Sabine sagte, bevor wir mit all den Dingen anfangen, die wir von ihm lernen, gibt es eine Sache, die muss an den Anfang dieser Predigtreihe. Und das steckt schon im Titel, auf der ersten Folie, geliebt. Das Erste, was wir von Josef lernen, und das wollen wir uns ein bisschen anschauen miteinander, ist, als Geliebte zu leben. Und ich lese mal die ersten vier Verse dieser Josefsgeschichte aus 1. Mose 37, ihr habt sie auch auf der Folie dabei. Perfekt. Jakob ließ sich im Land Kanaan nieder, also dem heutigen Israel, wo bereits sein Vater als Fremder gelebt hatte. Und so geht die Geschichte von Jakob und seiner Familie weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen ein junger Mann von 17 Jahren. Er hütete die Schafe und Ziegen seines Vaters zusammen mit den Söhnen von Jakobs Nebenfrauen, Bilha und Zilpa. Also ihr wisst, Jakob hatte ja vier Frauen. Die Nebenfrauen waren Bilha und Zilpa und seine beiden hauptsächlichen Frauen waren die Rahel, seine Lieblingsfrau, und die Lea. Jedes Mal, wenn seine Brüder etwas Schlechtes taten, erzählte Josef es seinem Vater. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihn noch in hohem Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders prächtiges Gewand anfertigen. Josefs Brüder merkten, dass der Vater ihn bevorzugte, wörtlich steht im Hebräischen, dass er ihn mehr liebte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Viele von euch kennen das, was ich gerade gelesen habe, sind damit vertraut. Da ist Jakob, der eigentlich als Vater am besten wissen müsste, wie viel böses Blut es in der Familie gibt, wenn man jemanden bevorzugt. Das hat er ja selber erlebt, im eigenen Leib, wie schmerzlich das war. Und er macht es gerade wieder. Kennt ihr das auch? Du sagst, das mache ich nie wie meine Eltern. Und dann, ja, bei Jakob war das auch so. Hat einfach seinen Sohn bevorzugt. Und wir müssen verstehen, was da abläuft mit diesem Kleidungsstück. Okay. Dankeschön. Für uns hört sich das so an, als hätte Josef einfach nur besonders schönen Mantel gekriegt. Und das hat er schon auch. Nur mit diesem luxuriösen Kleidungsstück ist eine Bedeutung verbunden, im Orient damals. Dieses Wort, dieses hebräische Wort, kann es gar nicht so genau deuten, weil es nur noch einmal, oder es ist eine Wendung, die taucht nur noch einmal im Alten Testament auf, aber da taucht sie als Kleidungsstück einer Königstochter auf. Das heißt, das war nicht irgendwie ein nettes, buntes Mäntelchen, sondern das war ein Kleidungsstück, das zumindest wahrscheinlich ihn de facto zum Erstgeborenen mit allen Rechten erklärte. Also das war ein Kleidungsstück, das ihn in seiner Würde und Autorität und in seiner Bevorzugung geradezu für alle Welt sichtbar machte. Also kein symbolisches Geschenk, einfach nur, der soll halt eine nette Jeans haben oder ein schönes Hemd. Nee, das gibt einen Grund für den Hass seiner Brüder. Das war kein schönes Kleidungsstück und die Brüder sollen sich doch nicht so haben, sondern die hatten beständig durch dieses Kleidungsstück vor Augen, wie privilegiert und umfassend geliebt ihr Bruder ist. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, im Orient war das ja, ihr kennt das vielleicht bei Familien, die aus dem Orient hierher migrieren, da gibt es einfach klare Ordnungen. Der Erstgeborene, der älteste Bruder hat eine große Autorität in der orientalischen Familie und der hat das Sagen. Jetzt stell dir mal in einer orientalischen Familie vor, wo der jüngste Bruder den anderen älteren Brüder so quasi als Haupt vorgesetzt wird. Und du hast das täglich vor Augen durch die Klamotten, die der anhat. Kann man sich vorstellen, dass sich da manches regt in diesen Brüdern, oder? Wann immer die den sahen in diesem prunkvollen oder prachtvollen Gewand, kriegten sie unmissverständlich vor Augen geführt, wie privilegiert, wie bevorzugt, wie überschwänglich geliebt ihr Bruder war. Und das war offensichtlich nur schwer erträglich. Und als dann noch die Träume dazu kamen, wo er sich selber als jemand sah, der die Hoheit hat über seine ganze Familie, dann war es vorbei. Da haben sie beschlossen, ihn zu töten. Man kann das von Seiten der Brüder anschauen und man kann das von Seiten von Jakob anschauen, was für ein Unding das war. Aber, und da bin ich dir so dankbar, Sabine, man kann das auch einfach mal zuerst mal nur von Josef her anschauen und sich nicht sofort darüber aufregen, wie schwierig die Familienverhältnisse war, sondern dass hier ein Mann aufwuchs in dem Bewusstsein, besonders privilegiert und geliebt zu sein. Und daran ist ja zuerst mal nicht nur nichts falsch, das ist ja wunderschön, oder? Zu wissen, ich bin privilegiert, ich bin besonders geliebt, ich habe eine besondere Stellung im Herzen meines Vaters. Ich muss gestehen, dass mir selber der Umgang mit dem Text die Augen dafür geöffnet hat, dass ich über Jahrzehnte das vor allem aus den anderen Perspektiven gelesen habe. So wie Josef, der verzogene Typ, der dann aber durch all die nachfolgenden schweren Dinge mal irgendwie zurechtgerückt wird von Gott. Aber eigentlich sagt es die Geschichte gar nicht. Die Geschichte sagt gar nicht, dass er hochmütig war. Ich glaube, dass er nicht frei von Arroganz war. Beziehungsweise ich würde sagen, er war nicht weise im Umgang mit dem, was ihm Gott an Träumen gab. Ich glaube, das ist das Mindeste, was man sagen kann. Ja? Aber das Alte Testament stellt ihn nicht als verzogenen, arroganten Typen raus, der seine Überlegenheit überall zur Schau stellt, sondern sie stellt ihn als tatsächlich als naiv heraus, der in diesem Geliebtsein lebt mit einer Selbstverständlichkeit, das ihm gar nicht vor Augen ist. Was das mit seinen Brüdern macht, da kann man sagen, also was Empathie angeht, kann er zulegen. Aber lasst uns mal heute Morgen nicht einfach nur den Finger da in die Wunde legen, was er nicht hatte, sondern wie er aufwuchs als ein Mann, der wusste, ich bin besonders geliebt. Mich hat mein Vater besonders, ich liege meinem Vater besonders am Herzen. Und ich bitte euch das praktisch vorzustellen, ich komme vielleicht nachher nochmal drauf zurück, weil wir leben auch davon, dass wir Handlungen vollziehen. Wir sind Menschen, wir leben vom Praktischen. Stellt euch mal vor, Josef steht morgens auf, wäscht sich vielleicht das Gesicht, weiß, ob er das im Orient macht, nach dem Aufstehen, wenn es genügend Wasser hat, vielleicht schon. Und das Erste, was er macht, wenn er unter der Decke vorkriecht, ist, er zieht dieses Kleidungsstück an, zieht seinen Mantel an. Das Erste, was er macht, ist, ich ziehe den Mantel an, der mir was signalisiert, wie besonders geliebt, wie privilegiert ich bin, was für einen unfassbaren Platz ich im Herzen meines Vaters habe. Das ist vielleicht nach dem Gesicht waschen, das Erste, was dieser junge Mann tut. So startet er in den Tag. Ich finde, er kann mal was davon lernen, oder? So starten wir doch hoffentlich als Kinder Gottes in den Tag. Lass uns mal all das, was wir womöglich jetzt sofort, was in uns aufsteht, ja, aber das war doch verantwortungslos und wie konnte Jakob und man muss doch verstehen, lass uns mal das mal für heute zur Seite legen. Mal einfach nur bei dem Josef bleiben, der es genießt, vielleicht naiv genießt. Aber mit der Naivität beschäftigt sich ja Gott dann in den Jahren drauf. Aber zuerst mal genießt, besonders geliebt zu sein. Und wenn es darum geht, was wir von Josef lernen können, dann ist das die erste Predigt. So gut, Sabine. Das ist das Erste, was wir lernen können. Wir starten als Geliebte. All das, was kommt, all die richtig heftigen Herausforderungen, die wahrscheinlich so keiner von uns erleben muss, wie Josef die erlebt hat. Vielleicht gibt es Einzelne hier, die doch sagen, doch, bei mir ist ähnlich hart. Wir gucken sehr schnell drauf, boah, wie toll hat sich Josef da verhalten, wie standhaft war er in Versuchungen, wie, ja schon. Aber was war das Fundament für all das, was sich dann in seinem Leben als stabil erweist. Das Fundament ist, ich bin geliebt. Ich bin über alles geliebt. Ich bin privilegiert. Ich habe einen besonderen Platz im Herzen meines Vaters. Und lass uns mal da jetzt einfach diese ganze Predigt über ein bisschen bleiben und uns das vorstellen. Ihr wisst, was für herausfordernde Erfahrungen er gemacht hat. Das war ja ziemlich eindrücklich, wie die Brüder ihn da über den Brunnenrand da in diese leere Zisterne schmeißen. Und schon davor heißt es ja, dass sie kein freundliches Wort mehr mit ihm reden konnten. Das heißt, der war jeden Tag, also zumindest wütenden, wenn nicht gar hasserfüllten Blicken, wenn nicht gar Bemerkungen ausgesetzt. Und vielleicht kennst du das, dass du sagst, Mensch, ich muss in der Arbeit oder in meiner Familie jede Menge bissige Bemerkungen oder eine gemeine Behandlung ertragen. Ich muss manches an Ablehnung oder Geringschätzung aushalten. Was ist das Fundament, auf dem wir das aushalten können? Ich kenne nur eins, das wirklich letztlich tragfähig ist, und das ist, ich bin über alles geliebt. Wird von Brüdern mit dem Tod bedroht, als Sklave verkauft, ohne Hoffnung je, als Sklave freikommen zu können. Es gab das in Israel, dass du freigelassen wurdest und dich freikaufen konntest. Von Ägypten ahne ich, dass es das gar nicht gab. Wenn du der Eigentum eines anderen warst, konntest du ja für dich nichts erwirtschaften. Du warst rechtlich eine Sache als Sklave, die jemandem gehörte. Alles, was du erwirtschaftet hast, gehörte dem, dem du gehörtest. Also wenn du Sklave warst, war die Geschichte gelaufen. Dein Leben war zu Ende, dein selbstbestimmtes Leben. Es gab keine Hoffnung für dich. Dein Leben als selbstbestimmter Mensch war vorbei. Du hattest in gewisser Weise buchstäblich dein Leben hattest du verloren. Dein Leben gehörte jetzt jemand anderem. Was du für Träume hattest, wie du dir dein Leben vorgestellt hast, welche Entscheidungen du gern getroffen hättest und wohin du dich hättest entwickeln, das war alles zu Ende. Oder ich habe mir das vorgestellt, Josef hatte die Träume, wie seine Brüder zu ihm aufschauen. Und wenige Wochen später liegt er in dieser Zisterne und alles, was er sieht, ist seine Brüder, die zu ihm runterschauen. Ja. Und dann die Geschichte bei Potiphar. Ich ahne, wie das war, dass Hoffnung aufkeimte. Gott ist mit ihm, er wird quasi befördert, er kriegt immer mehr Positionen und irgendwann ist er für das ganze Haus zuständig. Vielleicht keimte da Hoffnung auf. Mensch, wenn Potiphar jetzt sieht, was für eine gute Arbeit ich hier leiste und dass Gott mich segnet, vielleicht geschieht dieses Wunder und er lässt mich frei. Und dann diese blöde Tussi. Entschuldigung. Potiphars Frau, jetzt musste in die Quere kommen. Und Josef wusste, bei der Nummer kann ich nur verlieren. Gebe ich nach, habe ich verloren, weil wenn die Geschichte rauskommt, ist das gelaufen, weil Potiphars Frau hat nicht das Sagen. Er konnte nur verlieren. Was war das Fundament dafür, für diese moralische Entscheidung? Ich bin nicht vom Wohlgefallen Potiphars oder seiner Frau abhängig. Ich bin geliebt. Und ich ruhe in dieser Liebe. Und ich ahne nur, was es mit ihm gemacht hat, dann für seine Treue Gott gegenüber, aus dieser verheißungsvollen Position entfernt zu werden und in einem ägyptischen Rattenloch zu landen. Denn das war ein ägyptisches Gefängnis ist ganz bestimmt kein Ort, wo du gern sein willst. Und da gibt es keine Klimaanlage und auch kein gutes Essen und kein schönes Bett. Du weißt nicht, ob du dein Leben wieder rauskommst. Als Sklave konntest du dich wenigstens noch bewähren und ein klein wenig aufsteigen. Die Aufstiegsmöglichkeiten in dem ägyptischen Gefängnis sind zumindest moderat. Oder? Und dann, ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, ich sage es wieder, nicht weil ich euch langweilen will, sondern weil ich selber immer wieder mit der Situation umgehe. Und dann heißt es, von Josef, dass er im Gefängnis Verantwortung wahrnahm. Und dann sah er an einem Morgen zwei neue Insassen und die guckten traurig. Und jetzt bitte ich dich, Marc Schwind, ich weiß, ich habe es schon mal erzählt, aber ich komme selber nicht drüber weg, halt dir das mal vor Augen, da ist ein Mann, dessen Leben ist, ich spreche jetzt ganz menschlich, Josef wusste in seiner Geborgenheit in Gott, dass es nicht stimmte, aber jetzt menschlich gesprochen ist hier ein Leben, mit dem hast du abgeschlossen, das war zu Ende. Und dieser Mann trägt etwas in sich, dass er beim Austeilen des Essens womöglich sieht, dass die traurig gucken. Und er spricht sie an und sagt, warum guckt ihr so traurig? Jetzt frage ich dich, was für ein Herz musst du haben, um in einem ägyptischen Gefängnis, wo du selber hoffnungslos, womöglich bis zum Ende deines Lebens verrottest, auf die Gesichter von Menschen zu achten, sie so zu lieben und zu fragen, du, geht's dir nicht gut, was ist mit dir los? Was ist das Fundament dafür, so leben zu können? Das Wissen, ich bin geliebt. Du kannst maximal nett sein oder versuchen, nett zu sein, aus menschlichem Bemühen. Das ist eigentlich auch gerade der Impuls, den wir hatten in der Lobpreiszeit. Du kannst irgendwie versuchen, aber das, was Josef hatte, der war nicht nett. Also ich finde das nicht einfach nur nett. Das ist Liebe. Guck mal, ich möchte euch kurz, ist nur ein kurzes Zeugnis und trotzdem, das verfolgt mich, seitdem ich es gehört habe. Ich habe einen sehr guten Freund, der jetzt schon seit vielen Jahren durch eine Zeit geht, die mir herzlich wehtut. Er hat eine familiäre Situation, ich führe das nicht aus, die enorm schmerzhaft ist und die emotional an die Grenzen dessen geht, was, finde ich, ein Mensch ertragen kann. Er hat eine berufliche Situation, die so schlimm ist, dass ich nicht weiß, wie man das durchstehen kann. Und das ist keine Übertreibung. Und dieser Freund lernt seit vielen Jahren, mit Jesus verbunden zu leben. Auch in all dem. Und das ist oft so schwierig und er sieht oft nicht mal ansatzweise, ob und wie ihm das gelingt. Aber er übt es. Und vor kurzem hat er einen Praktikanten an die Seite bekommen, der, ich weiß nicht, für ein paar Tage, ein paar Wochen, ich muss gestehen, das weiß ich nicht, eben ihm an die Seite gestellt wurde. Und bei der Verabschiedung sagte der Praktikant zu ihm, die waren dann per Du über die Zeit, wo sie dann einfach miteinander gearbeitet haben, es haben sehr eng miteinander gearbeitet. Und dann sagte der, bei der Verabschiedung, du, ich habe noch nie in meinem Leben einen Menschen gesehen, der alles, was er tut, mit so viel Liebe tut wie du. Und das hat mich umgehauen. Was ist das Geheimnis dieses Freundes? Er lernt, als Geliebter zu leben. Er lernt täglich, sich da rein zu verwurzeln. Ich bin geliebt. Ist das leicht in der Situation, in der er ist? Nee. Aber er lernt es. Und das ist die Frucht. Und er selber merkt das noch gar nicht. So schön, dass Gott einen FSJler oder Praktikanten vorbeischickt und ihm das vor Augen hält. Ist wirklich so, weil du bist ja manchmal einfach, du hast den Blick nicht dafür, was die Frucht ist. Und das ist sogar manchmal ein Schutz. Wir müssen gar nicht immer die Frucht sehen, die in uns heranwächst. Und trotzdem ist eine Ermutigung, wenn Gott uns das durch andere zeigt. Guck mal, es gab noch einen Mann im Alten Testament, der diese Erfahrung gemacht hat in all den äußerlich entmutigen Entwicklungen seines Lebens. Ihr kennt diesen Mann alle und ihr kennt auch den Psalm, den er geschrieben hat, Psalm 23. Da schreibt er, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein, du deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich als Ehrengast zu ehren. Hör dir, privilegiert, besonders geliebt, Ehrengast, ich lieg dir besonders am Herzen. Sagst du das Wort, darf man das sagen? Es gibt doch noch 8 Milliarden andere Menschen. Du musst das sagen, wenn du Jesus nachfolgen willst. Gott kriegt das hin, dass alle Ehrengäste sind. Dann sage ich, ja, dann bin ich es ja nicht mehr. Doch! Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich als Ehrengast zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Gutes und Gnade werden mich verfolgen, solange ich lebe. Jetzt sagst du, aber ich bin schneller. Nein, bist du nicht. Werden mich verfolgen, solange ich lebe. und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Wer sich von Gott geliebt weiß, der sieht nicht vor allem das finstere Tal, sondern der sieht Gottes tröstende Gegenwart. Wenn das das Fundament deines Lebens ist, dann siehst du, der sieht nicht vor allem das finstere Tal. Der sieht realistisch, ja, das ist ein finsteres Tal, aber in dem lege ich Gott am Herzen. Wer sich von Gott geliebt heißt, der sieht nicht vor allem die bedrohlichen Gesten der Feinde, sondern der sieht den gedeckten Tisch und das Privileg, mich als Geliebter an diesen Tisch zu setzen. Und er genießt den Überfluss dieser Liebe. Wird das sich immer so anfühlen? Nein. Aber war es trotzdem. Und niemand erspart es dir und mir, uns an diesen Tisch zu setzen und diese Liebe zu genießen. Der Tisch ist da und gedeckt ist er auch. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Kampf, ich kenne den selber in meinem Leben. Die Feinde, die stehen da rum und die suchen deine Aufmerksamkeit. Und es ist wirklich ein Kampf, dich als Geliebter an den Tisch zu setzen und zu sagen, ihr könnt mich bedrohen, ihr könnt mich beschimpfen, ihr könnt mich einschüchtern. Ich nehme Platz in der Liebe meines Vaters im Himmel. Ich halte mir vor Augen, ich bin der Ehrengast. Und genau so ging Jesus mit all diesen so niederschmetternden Situationen um. Davon bin ich überzeugt. War das immer leicht? Nee, ganz, ganz bestimmt nicht. Ganz, ganz bestimmt nicht. Aber es ist entscheidend, dass ich an der Stelle lerne, als Geliebter, ich bleibe jetzt bei dem Bild, am Tisch Platz zu nehmen. Und wenn euch das hilft, dann morgens, ich habe jetzt keine schöne bunte Jacke, aber vielleicht gibt es irgendwas, was dir hilft, wo du sagst, ich stehe morgens auf und vielleicht eines der ersten Dinge, was ich tue, ist, ich ziehe etwas an, eine kuschelige Jacke oder was auch immer, was bewusst macht, ich nehme Platz in diesem, ich bin Gottes privilegierter, über alles geliebter Sohn. Ich bin Gottes geliebte, über alles privilegierte Tochter. Und in diese Liebe hülle ich mich ein, von der lasse ich mich jetzt umgeben und in der nehme ich Platz. Und bevor mein Tag beginnt, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, wie viel auch immer ich brauche, um darin zu ruhen, tue ich das. Was der Feind versucht, ist, dass Gedanken sich festsetzen in dir wie, also Gott kann dich nicht besonders lieben, wenn dir so schreckliche Dinge passieren. Wie soll ich jetzt mit diesen Herausforderungen und mit diesem Mangel zurechtkommen? Und mir hilft zu wissen, ja, dass diese Gedanken sind da. Natürlich. Die Fragen sind da. Fragen zu haben, ich sage das immer wieder, es ist kein Problem, Fragen zu haben als Christ. Jesus hatte Fragen bis hin am Kreuz. Er hatte am Kreuz Fragen. Wir werden nicht alle Fragen beantwortet kriegen, diesseits des Himmels. Das ist aber auch nicht unser Job. Unser Job ist, in der Liebe Gottes Platz zu nehmen. Und vielleicht denken jetzt manche, naja, Josef hat es ja leicht, wer als Kind von seinem Vater mit so viel Liebe überschüttet wird, der ist ja wirklich im Leben gewappnet und kann all den Widrigkeiten begegnen, die auf ihn zukommen. Und ich will dem gar nicht nur widersprechen, dass eine Kindheit, in der du gesättigt worden bist in der Liebe Gottes, schon mal ein ganz schönes, solides Fundament wird. Ich will dem gar nicht widersprechen, ich sage gar nicht, das ist überflüssig. Aber ich will zwei Dinge sagen, die zumindest auch wichtig sind. Josef hat ganz bestimmt überschwängliche väterliche Liebe erfahren. Aber er hat auch unfassbare Herausforderungen erfahren, auch in seiner Kindheit. Komm mal mit Geschwistern klar, die dich hassen. Und was Zweites, was wahrscheinlich wichtiger ist, und je älter ich werde, desto klarer sehe ich das, ob wir Gottes bedingungslose und unverdiente Liebe annehmen, hängt nicht, und jetzt bitte hört genau zu, nicht in erster Linie davon ab, welche Kindheit du hattest. Ich sagte annehmen, nicht in allen Dimensionen erfahren. In der Art, wie wir sie erfahren, gibt es durchaus biografische Dinge, sage ich ja, das manches macht uns empfänglicher für die Erfahrung. Aber ob wir Gottes bedingungslose, uns privilegiert, hochhebende Liebe annehmen, hat nichts oder hat zuerst mal nichts mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Es hängt nicht in erster Linie davon ab, wie du aufgewachsen bist. Und da möchte ich dich fragen, wer sagt dir eigentlich, wie geliebt du bist? Wer sagt dir, wie geliebt du bist? Sagen dir das deine Lebensumstände? Sagt dir das dein Ehepartner? Sagen dir das deine Kinder? Sagen dir das deine Nachbarn? Und es sagt dir auch nicht deine Lebensgeschichte, egal wie sie war. Römer 8, 32, ihr kennt das, da schreibt Paulus, Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben, wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. Gott sagt dir, wie geliebt du bist. Und das kannst du an dem Preis sehen, den er gezahlt hat, um dich zu bekommen. Das Kreuz zeigt dir, wie geliebt du bist. Das Kreuz zeigt dir, sagt dir, wie sehr er dich will. Er will dich mehr, als du es dir je vorstellen kannst. Und ich würde dich ermutigen, ich habe euch in das Handout ein paar Sätze geschrieben. Und vielleicht findet ihr das albern oder manche von euch finden das albern. Und gerade wenn du es albern findest, würde ich dich bitten, dass du nicht zu schnell drüber hinweggehst. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf der Folie habe. Kannst du mal die nächste Folie anklicken, die Sätze, die ich da notiert habe? Nächste Folie? Gibt es da Gebetssätze? Oh nee, dann habe ich sie nicht drauf. Ich nenne sie mal. Ich würde dich ermutigen, wenn du morgens deine Jacke, ich spreche bildlich, angezogen hast und jetzt vielleicht findest du es albern, zu sagen, Herr, oder ich danke dir, Vater, dass ich unfassbar geliebt bin. Und dann in einem zweiten Satz zu sagen, ich bin dir, Vater, deinen Sohn wert. Danke dafür. Und manchen Leuten geht das gar nicht über die Lippen. Ich danke dir, dass ich so unfassbar geliebt bin. Aber gerade wenn es dir schlecht über die Lippen geht, dann möchte ich dich ermutigen, dann fang an, das zu üben. Beginn deinen Tag, indem du sagst, ich danke dir, dass ich so unfassbar geliebt bin. Und sprich das mit deinen Worten aus. Ich danke dir, dass ich dir deinen Sohn wert war, Vater. Und ich gehe heute so in diesen Tag, als jemand, der unfassbar geliebt und privilegiert ist. Und dann, ich glaube, es ist gut, dabei nicht stehen zu bleiben. Ich glaube, es ist gut, dann auch zu sagen, und lehre mich heute in dieser Liebe zu bleiben und sie weiterzugeben. Aber das ist nicht das Erste, was ich bete. Und deswegen, mit dem Vers gehe ich schon lange um. Der ist so schlicht. Aber dieser Vers beschreibt im Grunde unser Leben oder unser Leben als Christ. Das ist jetzt 1. Johannes 4, den habe ich, glaube ich, drauf. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Im Grunde sagt er hier, sagt Johannes hier drei Dinge. Wenn ich es richtig sehe, habe ich es auf der nächsten Folie. Genau, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Die meisten, die hier sitzen, die können das sagen. Doch, in mir gibt es zumindest irgendwie eine Erkenntnis, dass Gott mich liebt. Das zweite ist, wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Und das ist etwas, was du und ich können. Wir können sagen, ich verlasse mich ganz auf diese Liebe. Das müssen wir nicht sagen. Du kannst auch anders leben. Aber dazu will ich dich ermutigen. Werde ein Mensch, der sagen kann, ich habe dieser Liebe mein ganzes Vertrauen geschenkt und das mache ich täglich. In jeder Situation, in die ich gerate, schenke ich dieser Liebe mein ganzes Vertrauen. Macht das, was ich erlebe, gerade immer Sinn und kriege ich das immer ganz gut zusammen mit dieser unfassbaren Liebe? Nee, aber ich setze in dem mein ganzes Vertrauen auf diese unerschütterliche Liebe. Und dann heißt es, dass wir jetzt uns von dieser Liebe bestimmen lassen und dadurch in Gott und in seiner Liebe bleiben. Und ich glaube, jetzt habe ich die Sätze drauf auf der Folie. Zumindest habe ich sie hier schwarz gedruckt in meinem Skript. Versuch's nochmal. Eins weiter. Ja. Vater, ich bin von dir geliebt. Ich bin von dir über alles geliebt. Ich bin dir, Vater, deinen Sohn Jesus wert. Ich stehe im Zentrum deiner Aufmerksamkeit und ich gehe heute als unfassbar geliebter Sohn, als unfassbar geliebte Tochter durch diesen Tag. lehr mich heute durch und durch, als durch und durch geliebter Sohn oder als durch und durch geliebte Tochter zu leben und deine Liebe bei jeder sich bietenden Gelegenheit weiterzugeben. Nochmal, du musst das nicht genauso beten. Mir geht es nur darum, euch was Praktisches an die Hand zu geben. Du kannst auch in 23. Psalm beten. Ist völlig egal, es geht nur darum, dass dein Tag damit beginnt, dich in der Liebe Gottes zu verwurzeln. Und ich glaube, dass es, wie du so willst, wie ein heilsamer Anstoß sein kann, wenn du merkst, was in dir an Widerstreben ist, diese Sätze auszusprechen. Gerade wenn du Widerstreben spürst, wend dich nicht davon ab, sondern sag, okay, diesem Widerstreben gehe ich auf den Grund, ich will lernen, als mich in dieser Liebe zu verwurzeln. Allem, was dem entgegensteht, gehe ich auf den Grund. Und wenn ich Hilfe dabei brauche, dem auf den Grund zu gehen, dann werde ich Hilfe in Anspruch nehmen. Ich kann es mir nicht leisten, nicht als geliebter Sohn und als geliebte Tochter Gottes zu leben. Und wisst ihr, es gibt Menschen, und ich selber gehörte lange dazu, die haben... Ja, ich muss es anders anfangen. Ich sage es gleich persönlich. Es gibt einen Grund, warum ich die Josefsgeschichte so lange anders gelesen habe. Und dieser Grund ist, und vielleicht entdeckt ihr den in euch auch, vielleicht ist das alles was, was euch gar nicht betrifft, aber vielleicht gibt es ein paar, die es betrifft. Und dieser Grund ist, wir finden es relativ naheliegend zu glauben, dass besonders geliebt zu sein stolz und arrogant macht. Wir befürchten, besonders geliebt zu sein, macht stolz und arrogant. Nicht ihr. Ich bin so ein Sünder. Und entsprechend las ich über Jahrzehnte die Josefsgeschichte. Es kann ja nicht anders sein, dass der Typ arrogant wurde, so geliebt, wie er war. Ganz ehrlich, das ist krank. Ich kenne das auch aus meiner Erziehung. Zu doll lieben ist... Nee, das Problem ist nicht so viel Lieben. Natürlich kannst du ein Kind verziehen, aber das hat mit Verwöhnen und nicht mit Lieben zu tun. Das Misstrauen, das zu viel Liebe arrogant macht, das stimmt einfach nicht. So, ich gehe noch einen Schritt weiter und dann schließe ich. Alles, was das Neue Testament uns lehrt, wie wir leben sollen, leben wir ausschließlich als Geliebte. Ich habe euch zwei Bibelstellen dabei, ihr werdet sie kennen, ich habe sie öfter zitiert, weil ich schon viele Jahre mit ihnen umgehe. Epheser 5, Vers 1 und 2, da heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und dann kommen die ganzen Ermahnungen. Das heißt, dann geht es ja weiter mit und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selber für uns hingegeben hat. Also wie lebst du in der Liebe? Als geliebtes Kind. Du kannst gar nicht anders Nachahmer Gottes sein. Du kannst gar nicht lieben wie er, wenn du nicht zuerst mal in dieser Liebe Platz genommen hast. Oder Kolosser 3 auch wieder, ein Kapitel, das dann fortfährt, wie wir als Christen leben sollen. Aber wie steigt Paulus ein? Kolosser 3, 12 bis 14, zieht nun an, jetzt als was? Als Auserwählte Gottes, als Heilige, als Geliebte. Und dann kommt herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das heißt, was ist die Voraussetzung dafür, dass du all das anziehen kannst und so deinen Mitmenschen begegnen? Na, dein Privilegiertsein, du bist auserwählt. Ist das nicht arrogant? Naja, aber es steht halt da. Nee, die Folge ist ein hingegeben liebendes Leben. Du kannst es gar nicht leisten, nicht dich als auserwählten Heiligen und Geliebten zu betrachten, wenn du wirklich als dich verschenkende Liebe leben willst. Denk nochmal an das Zeugnis von diesem Freund von mir. So wollen wir eigentlich leben, oder? Und so hat Josef gelebt. So hat er gelebt. Ich nenne euch noch einen Vers zum Schluss und dann, das ist wirklich der Schluss, wo das Paulus so wie nebenbei am Ende noch kurz vom Thessalonicher Brief schreibt. Und das ist, wie Josef gelebt hat und wie ich empfinde, wie das Zeugnis dieses Freundes beschreibt. 1. Thessalonicher 5, Vers 15. Da heißt es, achte darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist der Grundtenor des Neuen Testaments. Seid nur Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und das bedeutet konkret, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Kolosser 3, genau dasselbe. Als und dann liebt. Liebt, tut Gutes. Dein ganzer Tag, und das war Josefs Leben, lieben. Potiphar lieben, im Gefängnis lieben, lieben, Gutes tun. Das ist unsere Berufung als Christen. Wir leben als Liebende. Wie werden wir zu Menschen, die als Liebende leben, als Geliebte? Ja, Jörg hat heute Morgen, damit schließe ich wirklich, du hast diesen Einstieg gemacht, wie wichtig es ist, in unserer Bestimmung zu leben und hast es mit unserem Geliebtsein. Wenn ihr das gerade hört, uns geht das Herz hoffentlich auf, wenn wir denken, Mensch, ich möchte eigentlich jemand sein, der liebt. Ich möchte jemand sein, der alle Menschen lieben kann, der, wo immer er hinkommt, Gutes tut und jede Gelegenheit ergreift, um dadurch Liebe zum Ausdruck zu bringen. Ja, das steckt in uns drin. Wenn du wiedergeboren bist, steckt das in dir drin, das ist deine Bestimmung. Wodurch gelingt das? Als Geliebter. Zieh morgens deinen Mantel an. Bet den 23. Psalm. Bet dieses Gebet, das ich ins Handout getippt habe. Und wenn du hier bist und du sagst, ich kenne das gar nicht, ich weiß gar nicht, dass ich von Gott geliebt bin, ich kenne auch diesen Jesus nicht, dann bitte ich dich, geh nicht weg, ohne diesen Anfang mit ihm zu machen. Und ich möchte für uns noch beten, dass das unsere Wirklichkeit wird, mehr und mehr und mehr. Danke, dass wir zu diesem Leben bestimmt sind. Ein Leben als Geliebte. Unfassbar, überschwänglich geliebt, privilegiert, mit einem besonderen Platz in deinem Herzen. Und dass wir gar nicht anders leben können, wirklich leben können, als so. Und auch nicht sollen. Dafür danken wir dir. Geist Gottes, erinnere uns dran. Und führ uns da rein und lehr uns da auch, sag das bewusst und bete das bewusst, so lehr uns da auch, gehorsam zu sein und uns nicht widerstrebend von dir abzuwenden. Amen.